mit diesem sozusagen Gedanken auch der Frage der spirituellen Ressource, die Sie so auch unterstrichen haben, wie wichtig das für Ihre Patienten ist, darf ich überleiten auf unseren nächsten Vortragenden, Professor Gronemeyer, der, ja, jetzt habe ich mit meinem Zettelgewirr hier, ja, so ist es. Also Professor Gronemeyer, ich kenne ihn ja, so, ich verlasse mich jetzt nicht auf meine Zettel, ja, und er wird mir das verzeihen. Also hat als Theologe begonnen, war in Hamburg Pastor, hat dann Soziologie studiert, war an der Universität Gießen, ist in der Welt herumgekommen und ist ein provokanter Querdenker. Die ihn kennen, entweder schätzen sie es oder sie reiben sich daran, das werden wir dann noch sehen in der Diskussion. Und ich bin sehr froh, dass Sie heute auch gekommen sind. Das Thema der Spiritualität am Lebensende ist dasjenige, mit dem wir sozusagen unsere Vormittagssession hier abrunden wollen, um dann in eine knackige Diskussion zu gehen. Und ich darf Sie bitten und Sie verzeihen mir die kurze Vorstellung.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, liebe Frau Kummer. Es ist gut, dass Sie den Zettel nicht gefunden haben. Da steht sicher nur etwas drauf, was niemand wissen will. Ich möchte so als Motto für das, was ich versuche zu sagen, einen Satz von Novalis. Mancher erinnert sich noch an den Mann mit der blauen Blume aus der Romantik, formuliert hat. Er hat gesagt: Die Antwort ist das Unglück der Frage. Die Antwort ist das Unglück der Frage. Mein Eindruck ist, dass wir in dieser Thematik Sterben zu viel mit Antworten zu tun haben. Und ich will meiner Rolle als bekannter Querulant auch gerne gerecht werden und ein wenig versuchen, einen anderen Weg nicht einzuschlagen, von ihm zu reden. Mein Dank gilt der Einladung hierher, mein Dank gilt auch an meinen Vorrednern, denen ich nicht widersprechen will, sondern ich hoffe, dass Sie, die mir jetzt zuhören, gewissermaßen die Möglichkeit sehen, ein kleines anderes Taschenlampenlicht mit einer etwas flackernden Batterie schon auf das zu legen, worum es geht. Mir ist eben gerade noch mal, auch im Anschluss an die Vorredner, diese Erinnerung an die Meldung, die neulich zu lesen war, gekommen. 80% aller Menschen in den USA sterben hospizlich begleitet. Wie toll. Allerdings sind fast alle Hospizketten börsennotiert. Vielleicht von Österreich und Deutschland ein weit entferntes, aber doch vielleicht bedenkenswertes Symbol ist für das, was im Moment gerade geschieht. Ich kann hier im Grunde genommen nur grübeln, stottern und zögern. Ich hatte heute Morgen, als ich hier zu Fuß herkam, so ein Traum, Martin Luther King, Sie wissen, I have a dream, da will ich mich nicht mitmessen, aber ich hatte so das Gefühl, als ich hatte ein Bild stieg vor mir auf. Die Vorstellung eines Tages, den ich vermutlich nicht mehr erleben werde, ich rede hier ja ohnehin mehr als am Rande der Betroffenheit stehender als Wissenschaftler, als den Sie mich sowieso am besten nicht verstehen. Also vorm Stephansdom rotten sich über 80-Jährige zusammen, in großen Zahlen und gleichzeitig in Köln auf der Domplatte und verbrennen gemeinsam ihre Patientenverfügung. Ich glaube, das, was im Moment passiert, ist eine Ivan Illich hat es genannt, eine Verknastung des Sterbens oder etwas freundlicher gesagt, Sterben, das einmal, wir haben es heute ja schon gehört, in den Bereich der Ars Moriendi, der Kunst des Sterbens gehörte, wird zu einem Projekt, wird zu einem, fast könnte man manchmal denken, industrialisierten Projekt. Also vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, da wusste noch jeder, wenn ich gesagt habe, wir sind auf dem Weg zu einem qualitätskontrollierten Sterben, da hat noch jeder gelacht. Inzwischen sind wir da drin, mittendrin. Und das darf man nicht vergessen, die Begrifflichkeit in der hospizlichen und palliativen Arbeit, Standardisierung, Qualitätskontrolle, Evaluation und was alles dazu kommt, kommt aus der Produktion von Autos. Da ist diese Begrifflichkeit beheimatet. Und man kann Begriffe nicht ungestraft oder folgenlos in Bereiche überführen, in denen es eigentlich um etwas anderes geht. Nur die Erinnerung, wir leben in einer dementen Gesellschaft. Die Vergesslichkeit und die Erinnerungslosigkeit ist das Grundmuster dieser Gesellschaft. Und wir haben es so wunderbar getroffen, dass die Dementen, die wir diagnostiziert haben, gewissermaßen der gesellschaftliche Müllhaufen sind, auf den wir scheinbar diese Vergesslichkeit und die Erinnerungslosigkeit unserer Gesellschaft projizieren können. Aber in Wirklichkeit sind wir eine vergessliche Gesellschaft. Luther, den ich vielleicht in diesem Raum einmal zitieren darf, hat gesagt, am Ende des Lebens sind nur zwei Dinge wichtig. Das eine ist die Frage, wen muss ich noch um Verzeihung bitten und wem muss ich noch etwas verzeihen? Dass diese Frage heute eigentlich verschwunden ist, ist im Grunde schon alles, was über das Thema Spiritualität zu sagen wäre. Ich erspare es mir, diese Verprojektung des Lebensendes im Einzelnen zu beschreiben. Für mich der gegenwärtig schaurigste Prozess ist der des Advanced Care Planning, der Vorsorgeplanung, wo ich natürlich selbstbestimmt und kommunikativ mich darüber äußern soll, wie ich es dann in welcher Situation haben möchte. Ich hatte neulich eine Patientenverfügung in der Hand, die für mich irgendwie trostreich skurril war. Ein Jurist, der gesagt hatte, wenn ich dement werde, will ich nicht mehr künstlich ernährt werden. Das gilt auch, wenn ich als Dementer das Gegenteil sage. So viel zu dem großen Thema Patientenverfügung, die ja einmal gekommen ist, aus guten, sinnvollen Motiven sozusagen zu viel ärztliche Intervention zu verhüten. Heute glaube ich, meine Ärztin, die sagt zu mir, wenn du eine Patientenverfügung machst, dann schreib rein, ich will alles. Weil wir längst an einem Punkt gekommen sind, wo die Auswahl, wer kriegt noch was, die Situation färbt. Und die Patientenverfügung ist aber eigentlich die, lasse ich es mir etwas zugespitzt sagen, ich bin ja gleich weg, die obszöne Zumutung an uns als Menschen, uns zu überlegen, was wir unter welchen bestimmten Voraussetzungen, die wir nicht fühlen und nicht erahnen können, eigentlich wollen würden. Meine Großeltern haben noch in der Vorstellung gelebt, dass der Tod kommt, dass Gott uns aus dem Leben holt. Oder ich bin viel in Afrika, wo es etwas anderes klingt, da heißt es, die Ahnen holen mich aus dem Leben. Wenn es soweit ist, holt mich jemand. Und wissen Sie, es ist so ungeheuer charakteristisch für das, was wir leben, dass daraus ein selbstbestimmt Sterben geworden ist. Dem kann man auch gar nicht mehr widersprechen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir eine ganze Existenz durch immer entscheiden müssen, was soll jetzt werden? Welchen Beruf ergreife ich? Welchen Partner wähle ich? Oder von welchem Partner will ich gewählt werden? Also sagen wir mal, dieses Grundelement der modernen Figur, die wir alle sein sollen, ist immer selber entscheiden. Und ich glaube, dass der ganze palliative Apparat, wenn ich ihn mal so respektlos sagen darf, im Grunde genommen das Sterben in den Supermarkt überführt. Wir sollen gewissermaßen auch am letzten Tag unseres Lebens noch vor der Käsetheke stehen und sagen, na, ich will noch ein bisschen Hospiz oder ich möchte doch lieber Sterbebegleitung oder lieber den assistierten Suizid wählen bis zuletzt. Und Advanced Care Planning ist gewissermaßen das fleischgewordene Muster dieses Menschen, der die Welt zu einem wahren Haus gemacht hat, bei dem eben auch das Lebensende in diesen Bereich hineingezogen ist. Ich glaube, das Ganze hat natürlich damit zu tun, was schon auch gesagt worden ist heute Morgen, dass wir in einer immer schneller sich entchristianisierenden Welt leben. Ich glaube, dieses palliative Projekt, an dem ich selber vielfältig beteiligt gewesen bin, also ich zeige mit keinem Finger auf irgendjemanden, dass dieses palliative Projekt im Grunde genommen ein Projekt der Jüngeren ist, die, um das Chaos des Sterbens und des Todes zu bannen, sich immer mehr ausdenken, um es irgendwie in den Griff zu kriegen. Es ist gar nicht das Problem der Sterbenden, sondern es ist das Problem derer, die ahnen, dass in dieser Gesellschaft kein Trost mehr da ist, außer dem der Organisation des Sterbens. Als ich begonnen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, habe ich in Brescia in Norditalien ein Hospiz besucht. Und ich erinnere mich daran, dass der leitende Arzt sagte, und das ist eben 25 Jahre her, wir haben es immer weniger mit Menschen zu tun, die aus einem christlichen Glauben heraus in den Tod gehen, sondern wir haben es mit Leuten, die sozusagen die Börsenkurse zu ihrem Lebensthema gemacht haben, zu tun. Und wir wissen überhaupt nicht, was für die Trost sein könnte. Ich neige dazu, uns, mich ausdrücklich einschließend, als eine moderne anthropologische Gestalt zu Begriff zu verstehen, die ich als Diesseitskrüppel bezeichnen möchte. Sagen, ein vollkommenes Verschwinden bei immer mehr Menschen dieser Vorstellung, dass irgendwas über mein Leben hinausragt, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, Diesseitskrüppel. Und in diesem Zusammenhang ist der Begriff der Spiritualität für meine Begriffe eben ein höchst verdächtiger. Es gehört zur Organisation, zur Verprojektung des Sterbens, dieser Begriff der Spiritualität, der für mich immer mir so vorkommt wie Instant-Kaffee, also ein religiöser Instant-Kaffee. Und zu sagen, irgendwas muss da ja nun auf dieser Ebene auch noch dazukommen, nennen wir das mal Spiritualität. Und dann gibt es das Schrecklichste, was eigentlich die moderne Wurz hervorzubringen, imstande gewesen ist, zertifizierte Spiritualitätsexperten, die mich mit Spiritualität beliefern. Kann es etwas Schrecklicheres, Höllenhafteres geben, als ein solcher Missbrauch dessen, was Menschen sicher brauchen? Also die Frage nach Trost, die Frage nach Schmerz, und der Schmerz, bitte sehr, ist eben nicht nur der somatische Schmerz, sondern der Schmerz ist der Schmerz des Abschieds, der Schmerz der Erfahrung der Endlichkeit. Und ich glaube, dass das, was im Moment passiert, insofern weigere ich mich, über Spiritualität zu reden, weil sie uns eigentlich nur noch begegnet als etwas, was ein Teil des Betreuungsprojektes ist. Und damit sind die tiefsten Sehnsüchte, die tiefsten Ängste, die Furcht und die Hoffnung der Menschen wirklich zu Schanden gemacht. Darum geht es. Und dann ist gewissermaßen der nächste Schritt die Frage, wie bekommen wir die spirituelle Dimension oder wie kommen wir diese Hoffnung, die Sehnsucht nach Trost wieder in das Leben am Ende zurück? Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das, was auf die moderne Ratlosigkeit, sehr kurz jetzt formuliert, die moderne Ratlosigkeit des Sterbens in der Hospizbewegung geschehen ist, eine der großen leuchtenden Beispiele für bürgerliches Engagement im Umgang mit anderen Menschen ist. Das war der Versuch, angesichts des Sterbens im Krankenhaus, angesichts des Zerbrechens der Familie, angesichts des Verschwindens von nachbarschaftlichen Strukturen und angesichts des Schwindens der Hoffnung, die das Christentum vielen gegeben hatte, angesichts dessen eine andere Antwort zu finden. Und nochmal sehr kurz gesagt und mit einer tiefen, demütigen Verbeugung vor allen, die sich vielleicht getroffen fühlen könnten. Aus der weiblich getragenen Hospizbewegung ist im Wesentlichen eine männlich dominierte Palliativmedizin geworden. Und was ich in Deutschland sehe, über Österreich weiß ich da nicht genug, ist das systematisch Verkleinern der hospizlichen Ehrenamtlichkeit. Und ich mache gerade ein Projekt mit Kollegen zusammen, in dem wir zu Ehrenamtlichen gehen und sie fragen, was wisst ihr eigentlich? Was habt ihr eigentlich für Kenntnisse? Für welche Weisheit ist eigentlich jenseits der wichtigen, notwendigen medizinischen Expertise bei euch, die ihr eigentlich den Alltag erlebt, aufgehoben? Und es ist unglaublich, was dabei zutage kommt an Geschichten. Ich will eine ganz kurz, weil die Zeit ja knapp ist, eine erzählen, die ich in der vorigen Woche in Leer, ganz oben in Friesland, in Deutschland gehört habe, von einer Frau, die 20 Jahre ehrenamtliche Hospizarbeit macht und die quoll über von Geschichten. Und sie erzählte von einer Frau, die in der DDR groß geworden ist, lieblos, eine lieblose Familie und die da mit einem Hirntumor lag. Und dann war irgendwann der Pfarrer gekommen und der hatte sie zu der Frage bewegt, die sie an die Ehrenamtlichen stellte. Der hat mich gefragt, ob ich mich taufen lassen soll. Und dann hat die Ehrenamtliche gesagt, soll ich das machen oder nicht? Und dann hat die Ehrenamtliche gesagt, also ich glaube nicht, dass da oben irgendjemand an der Pforte steht und fragt, ob du getauft bist oder nicht, aber du musst es selbst entscheiden. Also sie hat sich entschieden, sie hat eine Taufkerze bestellt und die Familie und dann ist sie ins Koma gefallen. Und dann hat diese Ehrenamtliche die Familie gefragt, ja sollen wir sie nun noch taufen? Und dann haben die Kinder gesagt, das ist uns scheißegal. Und dann hat sie das Bett in die Mitte geschoben, hat den Nachttisch genommen, hat daran eine Obstschale, in die sie Taufwasser gefüllt hat. Der Hund kam und schlabberte das Taufwasser aus. Aber dann haben sie diese Frau getauft. Und 3 Tage später ist sie gestorben. Es ist jetzt nicht eine Geschichte, die Sie verstehen als ein Beitrag zur Wiedererweckung des Christentums oder so, sondern als ein Beispiel dafür, was Ehrenamtliche in diesem hospizlichen Kontext können, was, glaube ich, niemand sonst kann. Oft auch nicht die Angehörigen. Also die Quelle der Spiritualität, wenn Sie mich nach sowas fragen, die Quelle der Spiritualität sind Ehrenamtliche und nochmal sozusagen etwas ketzerisch formuliert, die Besten sind die, die nicht so viele Fortbildungspunkte haben. Ich habe immer diese Vorstellung, ne? Sie kennen ja alle Kübler-Ross mit ihren Sterbestufen. Ne? Ich befinde mich auf meinem letzten Bette und dann kommt jemand rein und sagt, Herr Kronemeyer, Sie lungern immer noch in Sterbestufe 3 herum, Sie müssten schon längst in Nummer 4 sein. Ich weiß, das ist eine unzulässige Verzerrung, aber es gibt Ihnen vielleicht eine Vorstellung von dem, was da passiert, die Ordnung des Lebens. Wir leben, meine ich, ich darf wir sagen, den einen oder anderen wird dieses Dach nicht schützen oder für ihn ist es dann nicht da, in so etwas wie einer metaphysischen Obdachlosigkeit, einer religiösen Obdachlosigkeit. Und unsere Antwort darauf ist eben, denke ich, so etwas wie ein qualitätskontrolliertes Sterben, das immer perfekter, immer unangreifbar wird. Ich, der ich von allen hier im Raum wahrscheinlich sozusagen aus Altersgründen diesem letzten Schritt am nächsten bin, frage mich immer, wie gehe ich denn damit um? Ich halte mich für einen eher ängstlich feigen Menschen und von da aus ist dieser Weg, mich irgendwann mit einer schönen Flasche Rotwein in den schneeigen Wald zu legen und das Ende entgegenzunehmen, das mir bestimmt ist, wahrscheinlich nicht das, was geschehen wird, sondern ich werde diesem Apparat, diesem wohlmeinenden, qualitätsmäßig exzellenten Apparat ausgeliefert sein. Und ich werde darauf vertrauen, dass ich dort Menschen begegne, die mich nicht mit perfektem medizinisch-pflegerischem Besteck umgeben, sondern die mir das schenken, was, ich weiß es aus einer Untersuchung, wo wir alle Beteiligten gefragt haben, Pflegerinnen, Ärzte, betroffene Angehörige, was ist das Wichtigste am Lebensende? Und alle haben gesagt, das Wichtigste ist Dasein, Zeit. Und ich glaube, dass dieser Versuch, das darf ich nochmal sozusagen nachdenkend und fragend und keineswegs sicher hinzufügen, dass dieser Versuch der Ehrenamtlichen, in Deutschland ist es jedenfalls unübersehbar, mit den standesmäßig nun einmal weit oben entschwebten Medizinern gleichzuziehen, indem man sich so professionalisiert wie möglich, diesen Weg nicht zu gehen, sondern leidenschaftlich sich zu entprofessionalisieren, um als Mensch, der für einen anderen da ist, in das Zimmer treten zu können. Ich glaube, die Möglichkeit und die Fähigkeit, einen Menschen zu begleiten, ist uns als Menschen gegeben. Wir brauchen dazu kein Diplom. Und ich glaube, es ist eine entscheidende Frage, ob wir diesen Weg, den wir begonnen haben, zum Wachstum dieses palliativen Bereichs, ich erinnere nochmal an die den Endpunkt USA, dass wir den mit Skepsis betrachten. Auch deswegen, weil klar ist, wenn sich das Bedürfnis nach palliativer Betreuung wirklich bei allen Sterbenden erstmal durchgesetzt hat, dann wird irgendein Minister kommen und sagen, das ist uns viel zu teuer, das können wir nicht. Und das wird der Augenblick sein, wo der Schrei nach den Ehrenamtlichen sehr deutlich zu hören sein wird. Ich komme zum Schluss. Ich bin viel in Afrika, wie ich einmal schon erwähnt habe. Und ich bin aus vielen Diskussionen sozusagen um dieses Thema die Frage gewohnt, aber wie möchten Sie denn sterben? Ich würde sagen, nur für mich, ich möchte so sterben, wie es mir bestimmt ist zu sterben. Ich hoffe, es wird mich ein Löwe fressen und das ohne Patientenverfügung. Vielen Dank. Ich hoffe sozusagen, Sie wissen, den Scherz darin zu hören und das, was ich, die Richtung, die ich versuche, mit meiner flackernden Batterie anzuzeigen. Ich sage als Letztes einen Satz, um den ich noch einen Augenblick kreisen möchte. Ich würde mir wünschen, dass in jedem dieser wunderbaren Hospize, die es gibt, und in denen ich Menschen kennengelernt habe, Profis und Ehrenamtliche, der eine unglaubliche und wunderbare Arbeit tut, keine Frage. Dass in jedem Zimmer, das es dort gibt, der sokratische Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, stehen würde. Und zwar nicht als ein resignativ gestimmter Satz, sondern als den kernspirituellen Satz, den man vielleicht formulieren kann. Wenn man nämlich anfängt zu begreifen, dass nur auf der Basis des Ich weiß, dass ich nichts weiß, die Begleitung eines Sterbenden möglich ist, ebenso wie dem Sterbenden selber wahrscheinlich dieser Satz der wichtigste sein kann. Mein großer Lehrer Ivan Illich hat gesagt, When I die, I hope to be surprised. Wenn ich sterbe, dann hoffe ich, überrascht zu werden. Und diese Überraschung werde ich mir hoffentlich nicht nehmen lassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Applaus